Vielen Dank für das passende Lied. Auf Jesus sehen. Das war zum einen die Einleitung zum Gebet und auch jetzt das Lied. Jesus, wir wollen auf dich sehen. Und ihr Lieben, wir wollen jetzt durch das Evangelium von Markus gedanklich durchgehen. Und das wollen wir auch tun. Wir wollen auf Jesus sehen. Wir wollen darauf sehen, was er für uns getan hat. Wir wollen darauf sehen, wie er auf dieser Erde gewandelt ist. Wir wollen Jesus immer mehr erkennen. Und das ist auch so das Thema, was ich gerne auch jetzt durch die nächsten Bibelarbeiten mit euch betrachten möchte. Ich wünsche mir so sehr, dass Jesus uns dadurch immer deutlicher vor Augen gemalt wird. Ich habe euch, oder wie können wir mit der ersten Folie starten, Benni? Und zwar wollen wir einige Themen dazu betrachten, einige Schwerpunkte aus dem Markus-Evangelium. Wenn man das Markus-Evangelium hört, dann denkt man vielleicht, wollen wir jetzt Vers für Vers durch das Evangelium gehen? Ich möchte einen anderen Schwerpunkt legen. Und zwar möchte ich durch das Markus-Evangelium durchgehen und thematisch Schwerpunkte entnehmen aus dem Evangelium. Und Schwerpunkte, die dem Markus-Evangelium gerecht werden. Nee, das ist nicht das Richtige. Wenn du willst, kannst du mal ganz rausgehen und nur die Präsentation starten, nicht im Songbeamer. Dann wirst du das richtig starten können. Danke dir. Und ich möchte 7 Schwerpunkte legen. Zum einen möchte ich heute mit euch damit beginnen, Besonderheiten des Markus-Evangeliums mal unter die Lupe zu nehmen. Das Markus-Evangelium mal im Vergleich zu den anderen Evangelien zu nehmen und mal zu schauen, was ist das Markus-Evangelium? Wie ist das Markus-Evangelium eigentlich entstanden? Nächstes Mal, ob wir das jetzt in der kommenden Woche schon tun oder die Woche darauf, das lasse ich heute noch offen, mal gucken, wie schnell wir durchkommen, wollen wir uns die Wunder Jesu genauer anschauen. Die Wunder Jesu haben eine besondere Bedeutung im Markus-Evangelium. Dann wollen wir uns auch noch mal den Sabbat anschauen. Der Sabbat, ein ganz, ganz wichtiges Gebot bei den Juden. Wie ist Jesus darauf eingegangen und warum gab es so viel Streit, gerade um das Sabbatgebot? Und so möchte ich zum einen auch darauf eingehen und die anderen Themen, die werden sich dem noch anschließen. Wenn ich euch jetzt alles sage, dann wird das wahrscheinlich alles zu viel sein. Es werden 7 Schwerpunkte sein, aber das sind jetzt erstmal so die Richtung, die wir heute und in den nächsten Wochen dann gemeinsam gehen wollen. Themen, die aus dem Markus-Evangelium von Bedeutung sind, weil das Markus-Evangelium darauf einen gewissen Fokus legt. Ich habe euch mal etwas ganz Wertvolles mitgebracht. Wisst ihr, was das ist? Jetzt wird es natürlich schwierig sein, jetzt kann man viel raten. Der eine würde sagen, das ist ein Diamant. Der andere würde vielleicht sagen, das ist ein Edelstein oder ich... Wie man das genau jetzt bezeichnet, sei jetzt dahingestellt. Aber wisst ihr, das ist ein ganz besonderer Edelstein. Dieser Edelstein hat eine ganz, ganz besondere Eigenschaft. Und zwar verändert dieser Edelstein die Farbe. Dieser Edelstein heißt Alexandrit. Und je nach Lichteinstrahlung, je nach Tageslicht, leuchtet dieser Alexandrit grün bis bläulich-grün und bei einem Kunstlicht leuchtet er rot bis violett. Dieser Alexandrit geht auf den spätrussischen Zaren Alexander II. Zurück. 1830 wurde dieser Edelstein entdeckt und er trägt deshalb in Russland die Bezeichnung Edelstein der Zaren. Das ist auch anhand der Farben darauf abgeleitet, und wurde als Nationalstein bezeichnet. Ich weiß nicht, kann jemand von euch das bestätigen? Ich habe das so nachgelesen, aber wir haben hier, oder viele von uns, die ja die Wurzeln von dort haben. Hat jemand von euch schon mal Alexandrit gehört als Edelstein? Also ich nehme das einfach mal so hin. Und ich habe dann mal nachgelesen. Ja. Und ich muss sagen, ich bin es noch viel mehr. Ich muss mir die ganzen Sachen ein bisschen anlesen und stehe immer noch auf wackeligen Beinen. Aber ich nehme mal die Experten beim Wort. Die sagen nämlich, dass unter 100.000 Edelsteinen, die gefunden werden, nur 5 Alexandrite gefunden werden. Also dieser Edelstein ist sehr, sehr selten und sehr, sehr kostbar. Warum? Weil je nach unterschiedlicher Lichteinstrahlung verändert er seine Farbe. Aber das Besondere ist, es ist immer noch der gleiche Edelstein. Der gleiche Edelstein, je nach unterschiedlicher Perspektive, verändert er seine Farbe und er strahlt in seiner vollkommenen Schönheit. Ich möchte hier eine kleine Parallele schlagen zu den Evangelien. Die Evangelien haben ein Ziel, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen, und sie beleuchten alle Jesus von unterschiedlichen Perspektiven. Sie beleuchten Jesus von unterschiedlichen Perspektiven und zeigen ihn auf in seiner Schönheit. Und deswegen ist es so schön, diese Ausrichtung durch die Lieder. Wir wollen Jesus sehen. Durch das Evangelium, was wir auch jetzt gemeinsam betrachten, wollen wir eines tun, wir wollen Jesus immer mehr erkennen, wer Jesus ist. Wir haben 4 Evangelien und jedes Evangelium hat einen anderen Schwerpunkt. Die Evangelien haben nicht den Anspruch, eine Lebensgeschichte von Jesus zu schreiben, dann wären sie alle gescheitert. Nein, die Evangelien haben ein Ziel. Sie wollen Jesus aus einem ganz bestimmten Blickwinkel aufmalen, uns vor Augen führen, wer Jesus ist. Ihr Ziel ist es, aus den verschiedenen Perspektiven uns den Messias vor Augen zu malen. Und so haben wir das Matthäus-Evangelium. Wir haben das Markus-Evangelium. Wir haben das Lukas-Evangelium und wir haben das Johannes-Evangelium. Ich bitte um Entschuldigung, wenn man das nicht so gut lesen kann, aber ich sage immer wieder was dazu und ich hoffe, dass das dann deutlich wird für diejenigen, die eine scharfe Augen haben, die können das jetzt vielleicht einfacher erkennen. Und das sind 4 Evangelien, die Jesus aus einer unterschiedlichen Perspektive betrachten. Und wir versuchen, jedes Evangelium an einem Thema irgendwie festzumachen, irgendwie zu greifen. Wie möchte denn der einzelne Evangelist Jesus aufzeigen? Wir haben zum einen Matthäus. Matthäus hat ein Ziel. Matthäus möchte durch sein Evangelium Jesus als König darstellen. Jesus ist auf diese Erde gekommen als König und bietet dem Volk Israel sein Reich an und sagt, wollt ihr Teil dieses Reiches sein? Und letztendlich sagen sie ihnen, nein, wir wollen dich nicht haben, und sie kreuzigen ihn. Jetzt ist die Frage, woran macht man das jetzt eigentlich fest, dass das Evangelium von Matthäus Jesus als König darstellen möchte? Ich würde gerne euch mal diese Frage stellen. Habt ihr einen Hinweis dafür, der dafür spricht, dass das Matthäus-Evangelium Jesus als König darstellen möchte? Sehr schön. Das ganze Geschlechtsregister. Und es ist beeindruckend. In den Evangelien werden uns 2 Geschlechtsregister übermittelt. Das Geschlechtsregister im Matthäus-Evangelium. Auf welche Personen geht das Geschlechtsregister zurück? Es geht über die davidische Linie und belegt, Jesus hat die Autorität. Jesus darf als König regieren, weil er von der Linie Davids kommt, über Josef. Es gibt eine ganz spannende Beschreibung, wenn man mal die Genealogie studiert oder sich durchliest, es reicht auch schon durchzulesen, dann merkt man beispielsweise, wie Josef, über die Linie von Josef, Jesus, dargestellt wird. Aber wir wissen ja, dass Jesus nicht gezeugt wurde von Josef. Aber er war der Adoptivsohn sozusagen. Er hatte adoptives Recht gehabt und somit hatte er auch das vollkommene Recht gehabt, als König zu regieren. Und so gibt es einige Einzelheiten, die das Geschlechtsregister von besonderer Bedeutung machen. Und hier das Belegen, Jesus darf als König regieren. Er ist von der Linie Davids und letztendlich führt diese Linie noch zurück bis auf Abraham. Er hat das Recht zu regieren. ein Schlüsselvers, sozusagen eine Brille, die wir dafür aufsetzen, um das Evangelium zu lesen, finden wir in Matthäus 1, Vers 1. Sage, wie du richtig gesagt hast. Und das ist auch der Schlüsselvers, womit man das Matthäus-Evangelium entschlüsseln möchte. Wo man das Matthäus-Evangelium aufzeigen möchte, was das Hauptthema ist. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, der Sohn Davids, des Sohnes Abrahams, und so folgt dann dieses Geschlechtsregister weiterhin. Markus-Evangelium. Da werden wir jetzt den größeren Fokus drauf richten. Aber ich möchte erst einmal von den vier Evangelien mal den Blick schärfen und dann wollen wir anschließend das Markus-Evangelium genauer unter die Lupe nehmen. Das Markus-Evangelium hat auch ein Ziel. Wir versuchen es anhand von Markus 10, Vers 45 zu entschlüsseln, wo Jesus als Diener dargestellt wird. Markus 10, Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Warum gerade als Diener? Wie kommen wir darauf, dass das Markus-Evangelium Jesus als Diener darstellen soll? Das ist eine berechtigte Frage. Und wir wollen eine Antwort darauf geben. Heute wollen wir uns das mal genauer anschauen. Was gibt es denn für Hinweise im Markus-Evangelium, die uns diese Behauptung erlauben, dass Jesus im Markus-Evangelium den Fokus, den Blickwinkel auf seine dienende Haltung richtet? Dann haben wir noch das Lukas-Evangelium. Lukas, der Arzt, hier kann man eine schöne Brücke schlagen, möchte Jesus als Mensch aufzeigen. Und es ist interessant zu sehen, wie Lukas einen geschärften Blick im Evangelium für die gesundheitlichen Situationen hat. Beispielsweise die Schwiegermutter von Petrus, da steht nicht nur, sie hatte Fieber, oder wie bei Markus, sie hatte das Fieber, sondern sie hatte hohes Fieber. Also hier wusste er, das hat ein ganz besonderes Fieber gewesen, und so bezeichnet er das mit einem hohen Fieber. Oder wir lesen allein nur bei Lukas, dass Jesus, als er im Garten Gethsemane rang, dass sein Schweiß zu Blutstropfen wurde. Wir wissen aus den Briefen, dass Lukas ein Arzt war und dass er auch hier einen geschärften Blick dafür hatte. Und wir haben einige Stellen, die auch dafür sprechen, dass Lukas einen geschärften Blick aufzeigen möchte, dass Jesus als Mensch auf diese Erde gekommen ist. Welche Hinweise hätten wir noch aus dem Lukas-Evangelium? Habt ihr einen Vorschlag? Allein aus dem Lukas-Evangelium. Wenn ich an die Weihnachtsgeschichte denke, da denke ich sofort an das Lukas-Evangelium. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot ausging vom Kaiser Augustus. Ein Abschnitt, den wir sicherlich auswendig oder viele von uns schon auswendig können. Und diese genaue Beschreibung, wie Jesus als Mensch auf diese Erde gekommen ist, finden wir nur bei Lukas. Und so gibt es noch einige andere Anhaltspunkte, die uns diese Behauptung auch stärken, dass Lukas Jesus als Mensch aufzeigen möchte. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Hier der Fokus darauf, das ist die Situation, wo Jesus, nachdem er sich bei Zachäus eingeladen hat, daraufhin zu den Schriftgelehrten und Pharisäern sagt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und anschließend haben wir noch das Johannesevangelium. Und Johannes hat ein Ziel. Und das finden wir ganz zum Schluss seines Evangeliums. Und das ist sozusagen ein Beleg dafür, warum er dieses Evangelium geschrieben hat. Und das finden wir in Johannes 20, Vers 30 und 31. Dort heißt es, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Also wir sehen hier vier Evangelien, vier Perspektiven, wie die einzelnen Schreiber Jesus aufzeigen wollen, wer Jesus ist in seiner Schönheit. Also hier das Markus-Evangelium im Vergleich zu den anderen Evangelien. Und ich möchte hier nochmal den Fokus noch ein bisschen schärfer stellen und uns die Frage stellen, in welchem Verhältnis steht eigentlich das Markus-Evangelium zu den Synoptikern? Vielleicht habt ihr diesen Begriff schon mal gehört. Synopse bedeutet Zusammenschau. Also wenn man mal diese drei Evangelien nebeneinander stellt, dann stellt man fest, es gibt so viele Abschnitte in diesen Evangelien, die fast identisch sind. Und wo deutlich wird, die haben voneinander abgeschrieben. Das geht gar nicht anders. Ein Beispiel wäre die Speisung der 5000. Die Speisung der 5000. Und dann gibt es noch andere Beispiele, wo wir merken, es sind drei hier, die eine Situation beschreiben und fast wortwörtlich werden hier Passagen übernommen. Und ich möchte mal eine Grafik aufzeigen. Ich werde mal mich so hinstellen, damit ich die PowerPoint noch mitsehe. Und zwar haben wir in dem Markus-Evangelium, oder ich frage mal anders, wenn ich jetzt die Frage stellen würde, welches Evangelium ist das kürzeste und was ist das längste, dann merke ich schon, ich habe ihr eigentlich schon die Antwort darauf schon gegeben. Das Markus-Evangelium ist natürlich das kürzeste Evangelium. Es hat 660 Verse. Was ist das längste Evangelium? Das merkt man dann in der stillen Zeit, mit welchem Evangelium man am meisten Zeit braucht, ne? Um es durchzulesen. Das ist das Lukas-Evangelium. Dann kommt Matthäus. Und das Besondere am Markus-Evangelium, warum ich euch das jetzt auch zeige, ist, 48% der Passagen aus dem Markus-Evangelium finden wir sowohl in Matthäus, Markus und auch Lukas. Fast die Hälfte des gesamten Evangeliums finden wir in den anderen Evangelien wieder. 42% der Abschnitte im Markus-Evangelium finden wir in Matthäus und in Markus. Das Besondere daran ist, 5% finden wir von dem Markus-Evangelium auch im Lukas-Evangelium, und einzig und allein nur 5% finden wir an Sondergut im Markus-Evangelium. Was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit deutlich machen, dass das Markus-Evangelium zum großen Teil von den anderen Evangelien sozusagen möglicherweise auch abgeschrieben wurde. Es gibt da viele Diskussionen darüber, welches Evangelium war jetzt eigentlich das erste Evangelium. Aber diese Beobachtung ist ganz interessant zu sehen, dass ein so großer Prozentsatz, fast 95% des gesamten Evangeliums, finden wir in den anderen Evangelien wieder. Einzig und allein 5% finden wir nur im Markus-Evangelium an Abschnitten. Und das zeigt auch die Besonderheit dieses Markus-Evangeliums. So, und jetzt hattet ihr die Hausaufgabe gehabt, das Markus-Evangelium mal durchzulesen. Ich werde nicht fragen, wer es gemacht hat. Ich habe mir es leichter gemacht. Ich habe nämlich eine Hörbibel. Und beim Autofahren habe ich die mir angemacht. Und das ist dann etwas leichter. Ich weiß nicht, welche Möglichkeit ihr genutzt habt. Aber ich möchte mal gerne in die Runde fragen. Ist euch etwas neu bewusst geworden? Was ist euch aufgefallen? Was war euch neu, als ihr mal das Markus-Evangelium an einem Rutsch gelesen habt? Innerhalb vielleicht von 2 Tagen oder innerhalb von 4 Tagen oder vielleicht sogar innerhalb 1,5 Stunden. Wenn man schnell liest, dann schafft man das in 1,5 Stunden durchzulesen. Da möchte ich euch gerne fragen. Ihr dürft das gerne einfach in die Runde sagen. Ihr könnt gerne auch nach vorne kommen und mitteilen, was ist euch wichtig geworden? Was ist euch neu bewusst geworden in diesem Markus-Evangelium? Ja, ich möchte hier gerne die Freiheit geben. Es muss keiner. Ich möchte aber auch Mut machen, wenn wir heute vielleicht einige Dinge durchgehen, vielleicht werdet ihr dann... Okay. Ja. Ja, gut, eine gute Frage. Eine Antwort dazu, also von Jakob die Frage war, dass die Frage ist, kann es nicht sein, dass alles, was beispielsweise Lukas aufgeschrieben hat, alles eine Eingebung war und alles, was Markus aufgeschrieben hat, alles eine Eingebung war, warum muss das denn voneinander abgeschrieben worden sein? Es ist richtig, wenn ich das so sage, dann spekuliere ich hier auch ein wenig, weil ich war ja nicht dabei gewesen. Das weiß ich letztendlich nicht. Aber wir lesen von Lukas einige Inhalte, die uns schon diese Vermutung ermöglichen. Da lesen wir in Lukas 1, Verse 1 bis 4. Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschehnissen, von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Wir sehen hier Lukas, einen Arzt, einen Wissenschaftler und der das Detail liebt. Und er verwendet viel Zeit dafür, um alles genau aufzuschreiben und auch danach zu forschen. Ich denke, dass es schon legitim ist, diese Vermutung aufzustellen, dass sozusagen es ein Evangelium gegeben hat und der andere Inhalte davon mit übernommen hat und dann zu Maria beispielsweise gegangen ist und dort nachgefragt hat, wie hat es sich eigentlich zugetragen, als der Engel zu dir kam. Ich denke, das sind schon Dinge, die uns das ermöglichen. Wir werden gleich nochmal einen Kirchenvater kennenlernen, der uns auch da einige Informationen gibt, wie das Markus-Evangelium eigentlich entstanden ist und wo das dann auch hilfreich ist für uns zu verstehen, wie sind die Evangelien eigentlich entstanden. Die sind nicht vom Himmel gefallen, sondern Gott hat Menschen dazu gebraucht, um das Wort Gottes aufzuschreiben. Er hat die Gedanken gelenkt, und er hat Menschen dazu gebraucht, um das Evangelium aufzuschreiben, um die Briefe aufzuschreiben. So verstehe ich das. Jakob, du kannst gerne noch etwas ergänzen. Und ja, das ist gut. Vielen Dank. Ihr Lieben, seid so frei. Ich möchte gerne mit euch darüber auch nachdenken. Und viele Dinge setze ich vielleicht einfach für mich voraus, aber die gar nicht von eurer Seite so verstanden werden. Und das ist auch nachvollziehbar, weil wir unterschiedliche Menschen sind, Dinge unterschiedlich auch nachvollziehen. Soweit dazu. Wenn euch Besonderheiten aufgefallen sind, hättet ihr jetzt noch die Möglichkeit, gerne etwas mitzuteilen. Wenn euch etwas wichtig geworden ist in dem Markus-Evangelium, etwas oder etwas aufgefallen ist, als ihr es gelesen habt. Alex, komm bitte nach vorne.
Das war für mich jetzt beim Lesen nicht, dass es was Neues war, aber wenn man das so am Stück gelesen hat, merkte ich da, dass es auffällig zumindest war, dass Jesus, ich meine, das dreimal war, dass er zurückkommt, immer wieder an seinen Ort, also nach Hause. Und ich war jedes Mal so ergriffen, wie er dort einfach aufgenommen wurde. Ne, dass Leute doch nicht mit Freude und oh, er ist wieder da, sondern mit Skepsis. Das, was er geredet hatte, war ja gut und von Gott. Aber die Leute, die ihm zugehört haben, eigene, die ihn kennen, die sagen, Mensch, das ist doch der, der hier gespielt hat, das ist doch der Jugendliche, das ist doch der und der. Und was redet der, so was Kluges? Nee, also die konnten das irgendwie nicht zuordnen, dass wer Jesus wirklich war. Und irgendwo war es mir so traurig in der Hinsicht, so hat mich so ergriffen und hat mich versucht, so in Jesus-Situation rein zu vertiefen. Und denke ich, irgendwie bis heute erleben wir, dass so Menschen, wenn wir Veränderungen erleben, wenn Gott in uns wirkt, dass Menschen, die um uns ganz herum, ganz nah um uns sind, oft das nicht so ganz verstehen wollen und das auch nicht wahrnehmen, was dort geschieht. Und so ging es mir auch da, so war ich schon sehr betroffen so gewesen aus dieser Situation und ja, habe so ein bisschen mit Jesus mitgelitten und das ist mir aufgefallen einfach beim Lesen, dass es Ich habe jetzt nicht sofort Vergleich zu den anderen Evangelien gehabt, aber fand ich schon, dass es sehr, ja, etwas sehr Menschliches auch da wieder herausgestellt wurde in diesen Passagen. Ja.
Danke, Alex. Du kannst es gerne da stehen lassen. Gut. Wenden wir uns mal der Frage zu, wer hat eigentlich das Markus-Evangelium verfasst? Wer war das eigentlich? Haben wir einen Brief, der wo drauf steht, von Markus an die und die Empfänger? Das haben wir nicht, wir wissen es nicht genau. Oder sagen wir es mal so, wir haben keinen Absender drauf, damit wir haargenau festlegen können, der und der Markus hat es verfasst. Aber wir haben einige Hinweise, die uns das nahelegen, wer dieser Verfasser ist. Es gibt einige äußere Belege, so nennt man das, Dinge, die von der äußeren Situation sind. Dinge von außen, die beobachtet wurden von Papias, das ist ein Kirchenvater. Und dieser Kirchenvater hat uns einiges darüber übermittelt, wer der Schreiber dieses Evangeliums ist. Wer hat eigentlich dieses Markus-Evangelium verfasst? Papias erlebte oder geboren 70 nach Christus, gestorben 140 nach Christus. Also wir sehen, es ist ein Kirchenvater, der möglichst nah an der Zeit Jesu gelebt hat. Die Menschen möglicherweise oder die zweite Generation noch kennengelernt hat und die genau wussten, was alles passiert ist. Von den einzelnen Personen konnte er die Dinge, konnte er die Geschichten hören, was alles passiert ist. Und nach Papias diente Markus als Schriftsteller des Petrus. Was bedeutet das? Ich möchte das mal ein bisschen näher erklären. Papias sagt, dieser Verfasser des Markus-Evangeliums, er war kein Augenzeuge der Worte und Werke Jesu gewesen. Der Verfasser vom Markus-Evangelium war nicht unter diesen 12 Jüngern. Er war nicht dabei gewesen, wo Jesus gewirkt hat. Er selbst war kein Augenzeuge oder Nachfolger des irdischen Jesus. Wir finden ihn auch nicht unter den 12 Jüngern. Er begleitete den Apostel Petrus, so sagt Papias. Dieser Verfasser, dieser Markus, war ein Begleiter von Petrus und er hörte seine Predigten, die Predigten von Petrus. Das sagt Papias, der Kirchenvater. Also erstens, er war kein Augenzeuge. Zweitens, er begleitete den Apostel Petrus. Und als drittes, er schrieb die Worte Jesu auf. Das übermittelt uns dieser Kirchenvater. Er hat die ganzen Worte aufgeschrieben, die Petrus diesem Markus übermittelt hat. Zwar nicht in genauer Reihenfolge, jedoch akkurat und situationsgetreu. Und er war noch der Dolmetscher von Petrus. Er machte somit die Lehre von Petrus dem breiten Publikum zugänglich. Vielleicht denkt jetzt der eine oder der andere, was sollen diese Informationen? Das ist mir alles zu kompliziert. Was ich damit aufzeigen möchte, ist, das Markus-Evangelium, das wir hier vor uns liegen haben, haben wir von Markus aufgeschrieben und von Petrus selber übermittelt an Markus. Petrus selber ist es, der Markus diese Geschichten erzählt hat. Und Markus hat diese Geschichten aufgeschrieben. Somit hat Markus die Quellen, die er hier verfasst hat, aus erster Hand. Markus hat das aufgeschrieben, was Petrus ihm erzählt hat. Petrus, der das alles miterlebt hat, der dabei war. Und auf diesem Weg wünsche ich mir sehr, das Markus-Evangelium in seinem Wert einfach noch deutlicher vor Augen zu führen. Wir lesen Markus, das Markus-Evangelium. Aber wenn wir uns fragen, woher ist es eigentlich gekommen, dann soll das hier, diese Information, einfach uns noch mehr Freude bereiten, wo wir merken, Gott hat die Situation so gelenkt, dass dieser Markus, der Johannes Markus, den wir in der Apostelgeschichte vorfinden, den wir auch in den Briefen finden, wir werden uns das nächste Mal diesen Markus mal näher anschauen. Wer war eigentlich dieser Markus? Von ihm wissen wir, dass er mit Paulus auf den Missionsreisen unterwegs war. Von Markus wissen wir, dass Paulus letztendlich noch zu ihm sagt, nimm Markus mit, er ist mir nützlich zum Dienst. Dieser Markus hat das Markus-Evangelium verfasst und hat es von Petrus aus erster Hand gehört und niedergeschrieben. Somit gebraucht Gott Menschen, hat Gott Menschen gebraucht, um sein Wort zu verfassen. Ich möchte noch die Frage stellen, an wen wurde das Evangelium eigentlich verfasst? An wen wurde es, oder nee, es gibt noch innere Belege, Entschuldigung, ich war jetzt zu schnell gewesen. Es gibt im Markus-Evangelium noch innere Belege. Ich habe jetzt gerade von den äußeren Belegen gesprochen, die das bestätigen. Das war die Situation oder die Übermittlung von dem Kirchenvater. Aber es gibt noch innere Belege und es gibt eine ganz interessante Begebenheit, wenn wir die mal in beiden Evangelien vergleichen. Innere Belege, das heißt, wir schauen in die Bibel hinein und wollen mal schauen, was uns die Bibel, das Markus-Evangelium an Informationen gibt, wo wir Rückschlüsse ziehen können auf den Verfasser, wer es geschrieben hat. Und wir haben eine Situation, ich möchte mal sie euch vor Augen malen oder aufzeigen. Zum einen ist es aus Markus 6 die Begebenheit, wo Jesus seinen Jüngern auf dem See begegnet. Und Matthäus 14, das ist die gleiche Situation, nach der Speisung der 5000. Jesus schickt seine Jünger ins Boot und sagt, fahrt ans andere Ufer. Beides Male die gleiche Situation. Wenn wir jetzt mal diese beiden Begebenheiten anschauen, was fällt auf? Oder was fällt weg, besser gesagt? Was finden wir hier nicht in einem dieser beiden Geschichten? Für viele ist das sicherlich zu klein, das tut mir leid. Aber einige können es vielleicht aus dem Kopf schon sagen, weil sie diese Geschichten so gut kennen. Wenn wir das Markus-Evangelium und das Matthäus-Evangelium uns mal vor Augen führen. Das Sinken von Petrus, ganz genau. Das fehlt. Wo fehlt das denn? Im Markus-Evangelium finden wir es nicht. Es fällt auf, dass der sinkende Petrus nicht dort enthalten ist. Oder auch anders gesagt, der Petrus, der auf dem Wasser geht. Denn er ist auf dem Wasser gegangen. Und es gibt außer Jesus keinen mehr, der auf dem Wasser gegangen ist. Und es ist eine besondere Situation, dass Petrus auf dem Wasser gegangen ist. Und ich muss sagen, ich habe es viele Jahre immer aus der negativen Perspektive betrachtet. Petrus, du glaubst einfach nicht. Warum schaust du denn nicht auf Jesus? Warum schaust du auf die Wellen? Ja, ist ja auch logisch, dass du sinkst. Aber lasst uns das mal von einer anderen Perspektive betrachten. Petrus, der die Wellen sieht und Jesus auf sich zukommen sieht und den starken Glauben hat und sagt, Herr, wenn du es bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Wer von uns, ich meine, es ist schwer, immer einen Vergleich aufzustellen, aber ich möchte doch, oder ich merke auch bei mir selber, ich glaube nicht, dass ich diesen Mut hätte. Aber Petrus hat diesen Mut zu sagen, ich bin bereit, das sichere Boot zu verlassen und mich in die Unsicherheit zu begeben, weil ich weiß, bei Jesus bin ich sicher. Und ich möchte hier behaupten auch, dass es eine sehr lobenswerte Geschichte ist, die Petrus hier erlebt. Aber Petrus lässt diese Geschichte weg. Oder sagen wir es mal so, Markus lässt diese Geschichte weg, der von Petrus diese Geschichte erzählt bekommen hat. Jetzt sind das Spekulationen. Wir wissen nicht, ob es so gelaufen ist. Aber es ist möglich, dass Petrus diese lobenswerte Situation weglässt, um sich nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern Christus in den Mittelpunkt zu stellen. Steht nicht so dort drin, aber es ist eine Beobachtung. Eine andere Beobachtung ist in Markus 8, lesen wir von Petrus, dass Jesus ihn als Satan bezeichnet. Also Jesus bezeichnet, oder Jesus bezeichnet Petrus als Satan, weil er nicht das ihm weitergibt, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Die Situation, wo Jesus ihm sagt, wo er seinen Jüngern sagt, der Menschensohn muss dahin gehen, er muss überantwortet werden in die Hände der Feinde, er muss sterben, er muss leiden. Und Petrus möchte es nicht und möchte Jesus davon abraten. Und Jesus bezeichnete ihn hier als Satan sozusagen. Und das ist doch bemerkenswert, auch hier zu sehen, dass Petrus diese tadelnswerte Dinge mit hineinnimmt. Er erwähnt Tadelnswertes und lässt es nicht aus. Wenn wir die Begebenheiten lesen, dann merken wir auch, es hat jemand erzählt, der dabei war. Sei es, wo Jesus am Ufer entlang gegangen ist und zu den Fischern ruft: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und viele andere Situationen zeigen, dass diese Informationen müssen von einer Person stammen, die dabei war und die das miterlebt hat. Und als letztes möchte ich noch mit aufführen, trotz dieser auf der einen Seite tadelnswerten Situationen, die Petrus mit hineinnimmt, und auch auf der anderen Seite das Lobenswerte, was er weglässt, unterschlägt er nicht die Rolle, die er hatte in dem engeren Jüngerkreis. Und er erwähnt sich auch selber unter diesen drei Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes. Er lässt es auch hier nicht weg. Das sind so Dinge, die wir beobachten können. Es sind nicht Dinge, die wir festklopfen können und sagen können, so ist es, sondern es sind Beobachtungen, die wir lesen und die uns Rückschlüsse ermöglichen und sagen, ja, das sind Dinge, die uns eine Hilfe sind zu verstehen, warum beispielsweise der sinkende Petrus nicht da ist. Weil Petrus selber die Dinge weitergegeben hat an Markus und Markus diese Dinge aufgeschrieben hat. Wer waren die Empfänger? Das ist der nächste Schritt, den ich gehen möchte. Aber ich möchte vorher noch euch die Möglichkeit geben, wenn Fragen sind, dann dürft ihr die gerne äußern. Die Einleitungsfragen sind immer sehr textlastig, immer sehr kompliziert auch. Ich hoffe, ich kann es euch ein bisschen einfacher darstellen. Für mich ist es genauso kompliziert. Aber ich hoffe, dass wir dadurch ein bisschen näher einsortieren können. Und wenn wir heute nicht genau wissen, wie wir mit den ganzen Informationen umgehen, dann können wir eine Sache mitnehmen, dass Markus die Information von Petrus erhalten hat. Und das stärkt ja auch hier die Glaubhaftigkeit vom Wort Gottes, was wir sowieso nicht in Frage stellen. Aber es stützt nochmal weiterhin das Wort Gottes. Wer waren eigentlich die Empfänger vom Markus-Evangelium? Wir haben hier nicht einen Brief, wo Absender und Empfänger draufsteht. Den Absender haben wir jetzt festgelegt oder wir wissen es anhand einiger Quellen. Wer waren aber die Empfänger vom Markus-Evangelium? Die Griechen. Das Evangelium von Lukas ist mehr an die Griechen gerichtet. Das Markus-Evangelium war nicht an die Griechen gerichtet, sondern an die andere große Weltmacht, die da damals geherrscht hat, an die Römer. Das wird uns so übermittelt und jetzt kann man sich fragen, ja, woher wissen wir das eigentlich? Wir wissen, dass Markus in Rom war, aus der Geschichte, was wir auch wissen von Petrus, dass Petrus mit Markus unterwegs war, der Petrus bezeichnet auch Markus als seinen Sohn und bezeichnet auch, dass er im Petrusbrief, auch dass er dort war bei ihm. Und wir wissen auch, dass zu dieser Zeit eine starke Christenverfolgung war unter dem Kaiser Nero. Und es gibt einige Dinge, die uns das unterstützen, dass das Evangelium von Markus an die Römer verfasst worden war. Was sind einige Hinweise dafür? Ich möchte mal mit euch einen Abschnitt lesen in Markus 7, 2-4 und vergleich
im Vergleich dazu Matthäus 15, Verse 2 bis 3. Markus 7, Verse 2 bis 4. Und sie sahen einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen das Brot essen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben und halten so die Satzungen der Ältesten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie Trinkgefäße und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Da fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach den Satzungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Und dann geht die Geschichte weiter. Eine Frage, die sich hier stellt, warum erklärt Markus denn hier eigentlich, was es bedeutet, mit ungewaschenen Händen das Brot zu essen? Wenn wir die Situation aus Matthäus 15 lesen, nee, das ist falsch. Die Parallelstelle Matthäus 15, 1 bis 20, dort finden wir das. Matthäus 15, Verse 1 bis 20, da könnten wir jetzt mal nachlesen, dort finden wir nicht diese Erklärung. Da kamen zu Jesus Pharisäer und Schriftgelehrten aus Jerusalem und sprachen, warum übertreten deine Jünger die Satzungen der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, warum übertreten denn ihr Gottes Gebote um eurer Satzungen willen? Hier finden wir keine Erklärung. Und da muss man sich die Frage stellen, warum finden wir es denn im Markus-Evangelium? Warum finden wir im Markus-Evangelium eine Erklärung und im Matthäus-Evangelium nicht? Das Markus-Evangelium ist eine Gruppe geschrieben worden, die nichts mit diesen ganzen Satzungen anfangen konnte. Und die Römer waren ein Volk, das mit diesen Satzungen recht wenig anfangen konnte. Die römischen Christen in Rom, die wussten nichts davon anzufangen. Und somit muss Markus das erklären. Und wir haben noch einige andere Abschnitte, wo Markus Dinge erklärt und wo deutlich wird, die Empfänger, die kannten sich mit dem gesamten Judentum eigentlich nicht aus. Sie wussten nicht, was das bedeutet. Und deswegen erklärt Markus es ihnen. Dann finden wir aramäische Ausdrücke, die ins Griechische übersetzt werden. Das ist uns bekannt. Wenn wir das Markus-Evangelium lesen, dann lesen wir beispielsweise in Markus 3, Vers 17, er nannte sie Boanerges, das heißt Donnersöhne. Ein aramäischer Ausdruck, und wo hier deutlich wird, es muss erklärt werden. Wenn es die Empfängergruppe wäre, der Hebräer, dann wüssten sie schon, oder die Juden, dann wüssten sie schon, was damit gemeint ist. Aber Markus muss es erklären. Boanerges, was bedeutet das? Donnersöhne. Talita cum, eine Aussage, wo Jesus das Mädchen auf wieder zum Leben erweckt, wo Jesus dann sagt, Talita cum, und wo dann erklärt wird, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Oder Korban, das heißt, Opfergabe soll dir sein, was dir zusteht. Oder Hephata, tu dich auf. Das sind aramäische Begriffe im Markus-Evangelium, die erklärt werden. Und wenn wir das lesen, dann stellen wir uns vielleicht die Frage, warum werden die denn erklärt? Weil es hier sich um einen Empfängerkreis handelt, die mit diesen Begriffen nichts anfangen können. Und das waren die römischen Christen. Das waren die Christen in Rom. Eine andere Besonderheit, die uns das wieder bestätigt, ist, oh, hier habe ich das euch noch mitgebracht, aber nicht gezeigt, wir finden wenige Zitate aus dem Alten Testament im Markus-Evangelium. Wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, dann finden wir immer wieder die Formulierung, damit erfüllt werde, was gesagt wurde vom Propheten Jesaja und viele andere Erfüllungen finden wir immer wieder, wo dieser Bezug zum Alten Testament geschlossen wird. Der Bezug zum Alten Testament, was alles erfüllt wird durch Jesus. Im Markus-Evangelium finden wir davon nichts. Da fragt man sich doch, wenn es an die Juden adressiert ist, dann müsste das doch von Bedeutung sein. Aber wir finden hier keine häufigen Bezüge zum Alten Testament, was uns bestätigt, der Empfängerkreis sind keine Juden. Es sind die Römer, die an die dieses Evangelium verfasst wurde. Und ein weiterer Beleg noch dafür ist, wir haben lateinische Fremdwörter im Urtext, die im Lateinischen hier aufgefunden werden und die auch hier das wieder bestätigen, dass der Empfängerkreis mit großer Wahrscheinlichkeit die römischen Christen waren. Legion ist ein Begriff oder Centurio in Markus 15, Vers 44 für den Hauptmann, der unter dem Kreuz stand. Das sind lateinische Begriffe, Fremdwörter, die aber in dem Urtext zu finden sind. Und die Empfänger konnten etwas damit anfangen. Also wir haben jetzt festgestellt, wer ist der Absender? Es ist Petrus, der Markus diesen Abschnitt diktiert hat. Empfänger sind mit großer Wahrscheinlichkeit die römischen Christen, die eine schwere Situation gerade durchlitten haben, die unter großer Verfolgung litten und wo Markus durch das Evangelium und somit auch Petrus den Christen in Rom Mut zusprechen möchte. Soweit einige Beobachtungen zum Markus-Evangelium. Ich möchte hier an dieser Stelle landen und wünsche mir sehr, dass wir durch diesen Fokus, den wir mal ein wenig schärfer stellen, das Markus-Evangelium uns neu vor Augen geführt wird, wer Jesus ist. Dass uns hier vor Augen geführt wird, dass Gott in seiner Weisheit das Wort Gottes uns auf diesem Weg hat mitgeteilt und dass wir es heute in den Händen halten, es ist Gottes Führung. Es ist sein Werk, wo er Menschen dazu gebraucht hat, damit wir heute das Wort Gottes in den Händen halten können. Damit möchte ich gerne heute schließen, möchte noch zum Abschluss beten. Und wo es möglich ist, möchte ich bitten, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben und dass wir es in den Händen halten. Es ist nicht selbstverständlich, Herr, sondern Herr, du hast Menschenherzen bewegt, du hast Gaben gebraucht von unterschiedlichen Menschen, um dein Wort aufzuschreiben, Herr. Und dafür bin ich dir von Herzen dankbar. Ich bete darum, Herr, dass diese Stunden dazu führen, Herr, dass wir dich immer schärfer sehen, Herr, dass wir immer mehr erkennen, wer du bist, dass wir dich in deiner Größe immer mehr verstehen, immer mehr erkennen, immer mehr lieben. Das ist mein Gebet für einen jeden von uns. Danke, Herr, dass du da mit uns gehst und durch den Heiligen Geist in unserem Herzen wirkst und uns Dinge aufschließt, um dein Wort mehr und mehr zu verstehen. Amen.